und wir begrüßen ganz herzlich das Team vom Theater Die Tonne aus Reutlingen und wir sprechen jetzt übers Sommertheater in Reutlingen im Spitalhof. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Enrico, Franzi, Karen, Chrissy und Alfhild. Ja, Ödin von Horvath, irgendwie so ein Klassiker. Dunkel erinnere ich mich aus der Schule, wurde ich da auch mal mit geplagt. Wie kann man Ödin von Horvath und Glaube, Liebe, Hoffnung auch zu einem Genusserlebnis machen? Warum er?
Also ich finde nicht, dass es so eine große Plage ist, weil es ganz großartig in seinen Stücken und seinen Texten ist, ist, dass immer so eine Ironie darunter liegt. Also es ist satirisch, also er klagt zwar gesellschaftliche Missstände an, aber hat das in einer Form, die halt ganz humoristisch ist, durchaus noch bei allem Leid, was es natürlich auch darstellt. Und was ich eben apropos Leid natürlich auch finde, sind durchaus auch noch aktuelle Themen. Also die kann man, das ist halt wirklich ein Klassiker, den man immer wieder übertragen kann auch. Also ohne, dass man das jetzt auf Teufel komm raus modernisieren müsste, sondern es erzählt sich einfach von selbst, weil leider, also es ist erstaunlich oder schrecklich, dass es das immer noch gibt, so Missstände aus der Zeit auch heute noch so vorkommen. Und ja, also wie gesagt, die Figuren sind überzogen und dadurch haben sie halt eine gewisse Komik auch und das... Ja, finde ich jetzt gar nicht so trocken.
Worum geht's bei Glaube, Liebe, Hoffnung?
Also die Geschichte eigentlich einer Protagonistin, der Elisabeth, die in ganz verschiedenen Stationen immer wieder erlebt, wie sie eigentlich an der Gesellschaft scheitert, also wie die Gesellschaft ihr keine Chance gibt, sich da Fuß zu fassen in der Gesellschaft, um ihr eigenes Auskommen zu verdienen, auch ihre Liebe zu leben, sind immer wieder Dinge, die ihr im Weg stehen und oft sind es auch nur ganz, ganz kleine Sachen oder ja, Ängste von den Mitmenschen, die dann Angst haben, dass sie wegen ihre Karriere aufs Spiel setzen oder so. Und dann, also es ist eigentlich so eine Geschichte des Scheiterns an der Gesellschaft.
Was hat euch gereizt? Wie seid ihr auf dieses Stück gekommen, das zu wählen fürs Sommertheater?
Also ein Aspekt war ja, dass Reutlingen eine ungarische Partnerstadt hat, nämlich Szolnok. Und da ist jetzt gerade 25-jähriges Partnerschaftsjubiläum. Und wir dachten, das ist eigentlich auch schön, dass man vielleicht da nochmal ein bisschen Augenmerk drauf lenkt auf Ungarn und insofern hat mir einen ungarischen Autor, auf jeden Fall der ungarische Wurzeln hat, ausgesucht und fand halt das Stück jetzt gerade schön von der Struktur her auch. Also es sind so eben diese verschiedenen Szenen, das heißt auch ein kleiner Totentanz. Es hat so ein bisschen so eine stilisierte Form, die ganz reizvoll ist, die sich damit auseinanderzusetzen und die so auf die Bühne zu bringen.
Was ist das für eine Stadt, Szolnok, die ungarische Stadt? Wisst ihr da was? Hat es da einen besonderen Bezug dann auch noch oder ist es einfach nur Ungarn zu?
Eigentlich weniger. Also das ist eine Geschichte, wie man so Städtepartnerschaften kennt oder so, die da sind. Und ich sag mal, Ungarn ist ja auch nicht ganz so einfach, gerade auch was die Kulturlandschaft anbelangt. Deswegen hat uns das auch schon gereizt, also eigentlich auch so einen kritischen Autor dort zu wählen. Und außerdem ist es so, dass wir dieses Konzept oder die Idee entwickeln mit der Regisseurin zusammen, also mit der Karin Drechsel, die wir gewinnen konnten dafür. Es hat ein bisschen länger gedauert, so, weil sich das nochmal verzögert hatte. Und dann haben wir gefragt, was würdest du gern machen? Und da kam eben Horvath. Horvath ist interessant und eben auch ihr besonderes Augenmerk, dass sie gesagt, ihr habt doch dort dieses Ensemble, dieses inklusive Ensemble und so weiter, mit denen würde ich gern mal arbeiten. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet und das ist eine große Herausforderung, aber ich möchte das gern. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das ist Sommertheater und das ist auch das, was wir vom Publikum jetzt immer hören. Sagen wir, das ist kein typisches Sommertheater. Und das ist aber eigentlich auch das Schöne, dass die Leute jetzt sagen, warum soll es eigentlich immer nur Ringelpiez mit Anfassen sein im Sommer, dass man ein heiteres nach dem anderen, sondern dass man einfach ein Theaterstück nimmt, was man auch durchaus im Freien genießen kann. Und das ist es, glaube ich, auch geworden. Es ist etwas, was zum Nachdenken anregt. Und viele Leute, die auch aus der Umgebung kommen, die sagen, gerade das hat sie interessiert und haben gesagt, also wir wollen jetzt nicht unbedingt nur zu das und das kommen, sondern uns interessiert eben auch also einen schönen Theaterabend. Und Gott sei Dank haben bis jetzt alle draußen stattgefunden. Ich meine, bei dem Wetter, was gibt's Schöneres eigentlich bei einem Glas Rosé oder so, einfach dort Theater zuzuschauen, ein bisschen zum Nachdenken angeregt zu werden und mit diesem besonderen Ensemble auch. Und das war wirklich eine Herausforderung.
Karin Drechsel ist keine feste oder keine Hausregisseurin von euch, die fest da arbeitet, aber ihr habt Erfahrung mit ihr und wolltet sie oder ihr wolltet euch gegenseitig haben für diese Inszenierung?
Nein, sie ist keine Hausregisseurin als solche, sondern das ist ihre erste Arbeit bei uns. Und wir haben ja dieses Monologfestival und bei diesem Monologfestival haben wir sie kennengelernt. Und das war für uns sehr spannend, was sie dort auf die Bühne gebracht hat. Und das hat uns nochmal beflügelt, einfach auch zu sagen, ja, das ist toll, das ist gut. Und also wir haben ja jetzt seit ein paar Jahren diese inklusive Theatergruppe. Und dort ist es auch wichtig, dass wir weiterkommen, dass wir uns immer mehr professionalisieren, wie man es sagen kann. Und das war für unsere Leute eine große Herausforderung. Viel Textgenauigkeit, die dort ist. Und eben nicht dieses eine Jahr oder Dreivierteljahr, was wir immer benutzen, um uns einem Stück wie Charlie oder Frida Kahlo oder so zu nähern, sondern das war wirklich unter ganz normalen Theaterbedingungen innerhalb von 6 Wochen einmal Text lernen, auf die Probe gehen, jeden Tag proben dort und dort einfach die Arbeit zu machen und dort eben auch keinen Schongang zu haben. das war eine sehr interessante Erfahrung, zumal wir auch kurz davor eben Charlie hatten und das ging von einem zum anderen, aber da könnt ihr sicher auch nochmal was dazu sagen. Ich wollte nur sagen, also Karin Drechsel haben wir eigentlich kennengelernt über Chrissy, die sie kennt.
Genau, Karin Drechsel war eine meiner Dozentinnen auf der Schauspielschule, meine Lieblingsdozentin. Und ich hatte sie vor 2 Jahren, glaube ich, mal privat in Frankfurt getroffen und da haben wir ein bisschen geplaudert und dann habe ich gefragt, ob sie sich vorstellen kann, in Reutlingen zu arbeiten. Und seitdem war es, glaube ich, so im Gespräch und wir haben halt immer geguckt, was es für ein Stück sein könnte oder welche Zeit passen könnte.
Und dann passte es eben gerade zum Sommertheater.
Genau.
Ja, gerade war erwähnt, professionelle Bedingungen, 6 Wochen. Was ist anders jetzt auch für dich oder für euch im Verhältnis zu den anderen Produktionen, an denen ihr an der Tonne beteiligt waren? Fangen wir mal an hier mit der Franzi.
Also für mich war es sehr anstrengend, weil ich täglich meinen eigenen Beruf hatte. Therapie absagen musste und dann noch textgenau üben musste, eine Sprache, die mir fremd war, und dann noch spielen. Das war
mehrfach
hart, aber herzlich. Aber es ist ja rum. Jetzt sind wir ja nur noch auf der Bühne und haben lachendes Publikum vor uns. Jetzt ist gut.
Also wenn es mal läuft, dann läuft's, dann geht's ja Locker von der Hand.
Also ich, mir persönlich ist die Phase jetzt sympathischer als die 6 Wochen.
Du hast die Sprache explizit angesprochen. Ist die, ja. Was ist daran anders oder was ist dir da schwer gefallen?
Der Herbert hat Worte und Sprachgebrauch benutzt, die mir heutzutage nicht bekannt oder bewusst sind.
Kannst du ein Beispiel geben?
Wie zum Beispiel so ein schönes Wort hernach oder was auch immer. Aber wie gesagt, jetzt sind die 6 Wochen rum. Jetzt habe ich es drin. Es wird gespielt. Und ab Oktober kommt wieder die andere Besetzung. Und dann ab Dezember wieder Charlie. Also komme ich von einem Genuss in den anderen.
Also du genießt es und es für dich quasi dein neuer Beruf ist eine totale Bereicherung?
Ja, einer von vielen. Ich habe ja den Buchladen, ich habe ja euch im Radio und habe ja die Tonne. Ich habe ja 3 Säulen, die mich halten.
Was machst du im Buchladen?
Wenn Kunden kommen, Bücher verkaufen.
Und auch Beratung anbieten wahrscheinlich, oder?
Ja, wenn jemand kommt, ja.
Es klingt so, als ob da nicht so viel Betrieb ist, oder?
Nee.
Sie lernt dann immer Text.
Ja, du lachst, aber es ist wirklich so.
Sag das mal deinem Chef.
Nee, also es ist wirklich so. Wir hatten die Deutsche Post mit im Laden und unsere Einrichtung hat die aus Kostengründen wegrationalisiert und dann kommt keiner und bevor ich Däumchen drehe, nehme ich das Textbuch und lerne. Und wenn dann halt Kundschaft kommt, dann sag ich mal kurz, ich hätte 2 Euro und dann lerne ich wieder weiter.
Und dann läuft es.
Ja.
Und so kommst du dann zum Text. Dann sitzt du. Hast du viel Text gehabt auch?
Also im Textbuch waren 6 Seiten, aber mittlerweile ist nicht mehr so.
Nee. Hast gestrichen, hast selbstständig gekürzt.
Mittlerweile sind es nur noch 4.
Nein, die Seiten schon, aber auf der Bühne sind ja 6 Seiten gar nichts.
Also wir hatten gestern ein Publikumsgespräch und das fand ich auch wieder, das ist ja so die Klassikerfrage an einen Schauspieler oder Schauspielerin, wie kann man sich so viel Text merken? Ne? Und das war aber gestern auch die Reaktion von den Leuten beim Publikumsgespräch, wo die sagen, wow, das könnte ich jetzt aber nicht mehr, also diese, also gefühlt sind es 12 Seiten Text, Franzi. Nein, aber also wir sagen, wie kann man sich diesen Text merken? Und also man kann immer nur sagen, man lernt es einfach mit dem Partner. Ich glaube, da hat jeder, glaube ich, auch eine andere Methodik. Ne? Es ist einfacher, glaube ich, wenn man darauf antwortet. Aber das ist eben auch eine Arbeit, die wir bis jetzt so nicht hatten, sondern wir haben die Leute immer dort abgeholt, wo sie sind. Und sie haben ganz oft also frei improvisiert geantwortet. Und es war klar, was inhaltlich rauskam dabei. Aber es gab jetzt nicht den vorgegebenen Text, diese Text, die es dort gab. Und Horvath hat schon, und das ist eben auch das Schöne mit daran, Horvath gibt schon einen sehr, sehr eigenen, sehr schönen Text vor. Und das ist eben auch mit diesem Österreichischen hängt das letztendlich zusammen, aber eben auch Wortverdrehung, Wortverbindung, die mit dabei sind. Und das ist erstmal ungewohnt, also das so aufzunehmen und dann in dieser Figur zu antworten. Aber vielleicht kann Alfred dazu nochmal was sagen.
Genau, wie war es für dich?
Also am Anfang ist mir das gar nicht so aufgefallen vom Sommertheater, aber irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, das hat der Horvath eigentlich schlau angestellt. Also es gibt, ich meine, mindestens 3 Dialoge, also die jeweils 2 verschiedene Rollen miteinander haben und der eine gibt dem anderen praktisch ein Stichwort und also durch das Stichwort hat man dann praktisch wieder einen Anhaltspunkt, also wie dann das, also wie der jeweilige eigene Satz dann weitergeht und inhaltlich geht das Stück dann auch noch weiter. Und irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, dieses Ping-Pong im Dialog, das macht eigentlich Spaß. Und dann war es auch noch so, also es gibt in den verschiedenen Dialogen dann so Sätze, also zum Beispiel, wer ist ihr Bräutigam? Das taucht, glaube ich, 2 oder 3 Mal im Stück insgesamt auf, aber jeweils in unterschiedlichen, also inhaltlichen Zusammenhängen mit verschiedenen Personen. Und das ist mir erst vor ganz kurzem, glaube ich, aufgefallen. Da dachte ich, Mensch, das ist aber mal pfiffig gemacht. Oder die Idee dazu muss man ja auch erstmal haben. Also das dann so zu schreiben und dann auch noch bei seinem also gesellschaftlichen Thema dann zu bleiben und kritisch und das Ganze dann auch noch so, dass man das vor Publikum machen kann. Da dachte ich, wow, Hut ab, das hat der schlau hingekriegt, dieser Horvath.
Dieses Ping-Pong-mäßige, kann man das überhaupt dann zu Hause beim Textlernen simulieren? Funktioniert das? Hast du dann immer jemanden lesen lassen, den anderen?
Also ein paar Mal ja und ich fand also auch bei den Proben, wenn man die Dialoge zu zweit gemacht hat, fand ich viel einfacher zum Lernen, aber also ich habe es auch teilweise dann so gemacht, dass ich alleine halt also meine Rolle immer wieder mal durchgelesen habe und das hat dann auch, also hat auch was gebracht, hat auch geholfen.
Wenn ich dazu noch was sagen darf, mir ist gerade noch eine Situation eingefallen, Franzi, mit dir, weil Alfred gerade gesagt hat, man wartet auf das Stichwort vom Partner und normalerweise
man kriegt eins. So.
Genau, im besten Fall kriegt man eins.
Danke.
Nee, mir ist noch eingefallen, das ist mir in der Arbeit mit euch aufgefallen, aber auch so ein Vertrauensprozess ist, dass wenn der andere was sagt, dass mir dann schon der richtige Gedanke dazu kommt. Und Franzi, ich hatte einmal eine Situation mit dir, da ist mir dann so klar geworden, okay, erstmal muss man wirklich den Text durchdrungen haben, damit der andere mir überhaupt ein Stichwort liefern kann, weil sonst sehe ich gar keinen Zusammenhang zwischen dem, was der eine sagt und dem, was ich darauf antworte. Und da, es gab eine Stelle, die war immer so ein bisschen inhaltlich, also wirklich schwer zu verstehen. Und dann hab ich oder Karin zu Franzi gesagt, aber wenn er das sagt, dann musst du doch logischerweise das darauf antworten. Und das war immer so eine Stelle, die Franzi nicht einfiel. Und dann haben wir gesagt, was ist denn da für dich das Stichwort? Und dann hat sie gesagt, ja, wenn Seher mit dem Rollstuhl vorbeifährt, dann sage ich das. Und dann ist mir das erst klar geworden, ja, dass man eben nicht unbedingt einen inhaltlichen Aufhänger haben muss, sondern man kann es auch anders haben, ja. Man kann, klar, wenn der sich umdreht, dann muss ich das sagen. Wenn der an mir, und wenn sie ja eben nicht mit dem Rollstuhl vorbeifährt, dann ist schwierig mit dem Text.
Entschuldigung, aber das waren meine Eselsbrücke.
Ja, ja, genau.
Aber zu lang.
Genau, aber da haben wir dann nochmal länger mit Karin eben drüber geredet, ja, dass es diese eben genau, das hast du Eselsbrücken genannt, dass es die geben muss, aber dass es oft leichter ist, die aus dem Text tatsächlich zu nehmen, als aus etwas, was nebenbei auf der Bühne passiert. Aber dass es eben auch ein Prozess ist, darauf zu vertrauen, dass im Text eigentlich schon alles drin ist. So.
Wie viel Textarbeit habt ihr da gemacht dann auch noch? Wie viel Zeit ist da in einer schon knappen Probenphase dann über Inhalt und Text und Sprache zu reden?
Also im Grunde haben wir genauso viel Zeit, oder ich weiß nicht, ob genauso viel, aber wir sind genauso vorgegangen, als hätten wir jetzt unter uns geprobt, sozusagen. Das heißt, wir haben vor jeder Szene, die wir auf der Bühne geprobt haben, eine Tischprobe gemacht. Also das heißt, man liest den Text nochmal ganz ausführlich und redet über alles inhaltlich. Und selbst dann kann es noch sein, wenn man auf der Bühne steht, dass man merkt, die Eselsbrücke, wie Franzi eben gesagt hat, die ist mir doch noch nicht so klar. Aber wir fangen immer erst am Tisch an und das haben wir auch in dem Fall gemacht.
Und dann kommen auch Fragen auf den Tisch und...
Auf jeden Fall, genau.
Wie war es für dich im Vergleich zu den anderen Produktionen? Was war für dich anders oder stressiger, ja, also der Druck?
Es war viel neu, also vieles wurde ja schon gesagt, neue Regisseurin, viel kürzere Probenzeit, plötzlich ein Textbuch. Also die Sprache, was Franzi schon gesagt hat, so von früher und ein bisschen österreichisch und ein bisschen Dialekt, also ja.
Wie habt ihr eure Rollen gefunden? Habt ihr gecastet dann nochmal extra oder hat die Karin dann das schon vorher gewusst?
Die war im Vorfeld da und wir haben es praktisch besprochen, so also wer für welche Rollen vielleicht auch passen würde und haben uns da praktisch so ein bisschen schon mal das ausgeguckt. Also sie hat die besucht, ich weiß gar nicht, irgendwann im Frühjahr bei einer Probe war sie mal da, ne? Mhm. Und hat sie alle mal kennengelernt und sich dann überlegt, wer was spielen könnte.
Ja, was ist es dann geworden? Franzi, du spielst?
Ich habe einen schönen Beruf auf der Bühne und ich verkaufe Dessous und BHs und so. Lauter schönes Zeug.
Fühlt sich wohl da drin?
Doch.
In der Rolle. Du hast das alles dann auch, ja? Das ist, muss man sich nicht nur vorstellen, sondern...
Ich hab's dabei.
Und... An wen verkaufst du? Was ist sonst so neben deinem Beruf auf der Bühne? Was ist da der Part deiner Rolle? Neben dem Verkaufen? Wie fügt sich's ins Stück ein?
Also es gibt eine Hauptszene, da verkaufe ich sozusagen die Lebensmittel, aber ich bin auch noch mit meiner Gruppe unterwegs. Und füllt das ganze Stück aus, weil es gibt so viele Einzelpassagen, wo man dann die Gruppe braucht, dass es eins wird. Und da füge ich mich halt mit ein.
Wie ist es bei Alfhild, bei dir, deine Rolle?
Also ich bin Frau Oberinspektorin und Kraft meiner Rolle, habe ich so einige Verdächtigungen, die sich in meinem Dialog, die ich da dann bestätigt finde. Genau, so.
Du suchst nach was verdächtigst du?
Dass die Elisabeth nicht so ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Du liebe Zeit, wie soll man das jetzt? Ja.
Also und die Elisabeth sitzt jetzt neben dir, ja, und kann da auch was dazu sagen, zu ihrer Rolle?
Zu meiner Rolle, ja. Also der Karin ging es in dem Stück eigentlich um das Thema Dazugehören und Anderssein. Und auch dazu bietet sich die Gruppe natürlich an. Und da war es eben die Überlegung, den Chupo, also den kurzzeitigen Freund von der Elisabeth und die Elisabeth eben mit uns zu besetzen. Und wir sind aber die Elisabeth, die definitiv nicht dazugehört. Also der überall Steine in den Weg gelegt werden, wo man sagt, wieso dein Vater ist doch was Besseres, warum stehst du hier zwischen uns Arbeitslosen? Die Elisabeth hat aber nur mal den Wunsch, auf eigenen Beinen zu stehen und kann aus verschiedenen Gründen auch nicht mehr nach Hause. Und Karin hat es immer auf die Ebene bezogen, was willst du denn? Du kannst laufen, hast keine Einschränkungen, du gehörst nicht zu uns, du hast keine Lobby in dieser Gesellschaft, für dich wird sich niemand einsetzen. Und in der Arbeit habe ich erst gemerkt, wie viele Themen das eigentlich tangiert oder wo man sich selber auch dabei erwischt, wo man selber ganz gut unterscheidet. Es gibt eine Szene, da will die Elisabeth in die Anatomie und muss da zu der zuständigen Instanz und da kommt ein Mann im Rollstuhl raus und sie kann eben erstmal nicht glauben, dass das die zuständige Instanz ist. Also ein Mann im Rollstuhl wird doch hier keine höhere Position bezogen haben. Und tatsächlich tangiert es eben dann auch solche Themen, also wo man selber merkt, ja, wahrscheinlich würde man erstmal so reagieren, ja, und freundlich, ganz freundlich zu einem Rollstuhlfahrer sagen, entschuldigen Sie bitte, aber ich möchte hier jemand Zuständigen sprechen. Und das sind Themen, die so alle so nebenbei abgehandelt werden. Das finde ich ganz spannend. Also wo auf beiden Seiten eigentlich diese Ressentiments sind.
Diverse Barrieren im Kopf, auch genau. Ressentiments. Genau. Was hat die andere Seite noch für Ressentiments?
Meine Seite?
Ja, oder das war... Nee, die anderen waren ja, du kannst nicht dazugehören, weil du eben.
Genau, du hast doch alles, was du brauchst. Genau.
Ja, das Scheitern letztendlich an der Gesellschaft. Ne? Also das Problem, dass man dort kommt und eigentlich in ein festgefahrenes System gerät, das in sich funktioniert, aber man eben ganz schnell merkt, man gehört nicht dazu und versucht, und das finde ich, hat Horvath ziemlich auf den Punkt gebracht, also ob man. Gestern kam auch, dass jemand sagt, das erinnert mich total an Griechenland oder an Flüchtlingsdramen momentan. Also das ist auch das Schöne, man muss dieses Stück gar nicht aktualisieren im wahrsten Sinne des Wortes, dass man jetzt den allen moderne Klamotten da anzieht oder so, sondern es ist einfach, das ist ja das Schöne an den Klassikern, es ist zeitlos. Es ist zeitlos und jeder, der dort drin sitzt, kann einfach selber für sich entscheiden, wo er abgeholt wird dort. Also die Vorgaben sind einfach gut.
Also ein Thema, was immer wieder auftaucht, ist dieses ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Arbeit. Das ist so das eine. Und dann das andere ist tatsächlich einmal in so eine, unabsichtlich sich schuldig gemacht zu haben und man kommt nie wieder raus. Und das ist das Prinzip des langsam immer schlimmer Machens. Also die Spirale geht stetig abwärts und sie behält aber eben Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, fast bis zum Schluss.
Naja, das ist letztendlich dieses, was ja auch in unserer Gesellschaft, solange man sich innerhalb der Normen und Werte bewegt, aber wenn dann plötzlich das kommt, du weißt übrigens, dass sein Vater mal im Knast gesessen hat, dann ist plötzlich dort eine ganz andere Aufmerksamkeit, da ist eine ganz andere Geschichte da. Die Leute oder die Kinder, die das betrifft oder so, die werden ganz anders betrachtet und das ist, da fällt man ganz schnell außerhalb der Grenzen und hat es ganz schwer, glaube ich, auch wieder reinzukommen, weil das ist so nicht vorgesehen. Ne? Und das ist aber eben auch das Interessante, dass es, sag ich mal, Deutschland ist ein Land, ne? Und es gibt aber ganz viele Brennpunkte gerade, die überall sind. Deswegen, also ich finde es hochinteressant, wenn die Zuschauer immer kommen oder die Leute immer kommen und dann sagen, oh, das erinnert mich jetzt daran oder so. Also es macht einfach ganz weit auf und was jeder mit sich gerade rumträgt, kann man dort, und das ist das Schöne an Theater eben auch, ohne zu moralisieren oder so, dort rein interpretieren.
Wenn es darum geht, um Dazugehören oder Fremdsein auch, ne, das hat ja dann für euch selber auch wahrscheinlich viele Assoziationen offen gelassen, ne, auch wenn ihr vielleicht noch mehr in der Geschichte, in der reinen Geschichte drin seid, aber was kam da bei euch so, kam dir in Sinn, Franzi, ne, als du das Stück das erste Mal gelesen hast auch oder so, welche Bezugspunkte hast du dir gesucht oder gefunden?
Also komischerweise die Punkte, wo Chrissy anspricht, überhaupt nicht. Weil für mich ist irgendwie, vielleicht bin ich schon eingefahren, aber für mich ist normal, Außenseiter zu sein oder beim Radio oder bei der Tonne dazu zu gehören. Und den Kampf, den ich zu Hause habe, der ist so Alltag, dass ich mir schon gar keine Gedanken mehr mache. Also ich habe mir eher zurückgedacht, an Frieda, Charlie etc., was Theater überhaupt aussagt, egal wer es ist, weil ich habe durchs Theater allgemein sehr, sehr viel gelernt. Die Gedanken kamen mir. Aber wie gesagt, vielleicht aber lieber mal andere Milieu kommen, ich weiß es nicht warum.
Ja, du hast deine eigene Perspektive, ne? Dann nochmal die kann und soll sich ja auch unterscheiden, ne, von anderen. Ja. Ne? Alfred?
Ja, also mir war, ja, ging ganz nahe oder am Anfang eigentlich dachte ich, oh, das ist schon zu nahe, diese Szene mit dem vor dem Wohlfahrtsamt, also Arbeitsamt oder heute Arbeitsagentur. Ja, wir stehen da alle in einer Reihe, also sprich, man ist eine unter vielen und ja, man braucht ein bisschen Glück, man ist abhängig, an welchen Berater man da gerät und so weiter und so fort und entweder man kriegt einen Job und man kriegt keinen Job und jetzt beim Theater bin ich total happy, es gibt 8 Arbeitsplätze und 10 Leute und ich stehe halt so in der Schlange, dass ich immer einen Arbeitsplatz bekomme, wenigstens im Theater, anders wie im Leben, das macht mich total happy.
Ja, genau, weil das war ja nicht immer einfach, ne? Also für dich beziehungsweise nee, die Suche einfach. Schon. Und das fand ich auch immer, wir haben das eigentlich tagtäglich erlebt. Also mal fand ich hochinteressant, wir hatten eine Veranstaltung und dann, nachdem wir unseren kulturellen Beitrag, wie man so schön sagt, in dieser Veranstaltung geleistet hatten, kamen dann Leute und sagten dann, jetzt schauen Sie doch mal, wie viel Text ein Mensch mit Behinderung lernen kann. Da haben wir natürlich sofort interveniert. Ich habe gesagt, der eine Mensch, den Sie da gerade gesehen hat, spricht fließend Türkisch, Arabisch und arbeitet in einer Buchhandlung. Und die andere Dame hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Und bloß weil die beide in einem Rollstuhl sitzen bzw. nicht richtig gehen können, haben sie da ganz schön was in ihrem Kopf drin und, glaube ich, ein Problem.
Und das passiert noch mit Bildungsbürgertum auch, ja? Also die zu Theater kommen, ja?
Ja, das waren nicht nur Leute, die zum Theater kamen, sondern das war eine Geschichte, die wir im Ministerium in Stuttgart erlebt haben. Und das ist sowas, wo man, ja, man kann es den Leuten ja auch erstmal nicht verdenken, aber es ist jetzt auch, also jetzt rutsch mal ganz schnell in diese Inklusionsdebatte rein, wo man natürlich sagt, jetzt mit einem Ruck sollen die Leute, die wir jahrelang ausgegrenzt haben, auf einem Präsentierteller möglichst noch vergoldet, gut, für vergoldet ist nicht genug Zeit, aber rein gesetzmäßig wieder reingeführt werden. Und A, man fragt die Leute nicht, ob sie das wirklich wollen, auf diesem Präsentierteller sein, sondern einfach nur ganz normal zu sein. Und wie schwer das Ganze ist und wie schwierig dieser ganze Prozess ist, weil man möchte jetzt und gleich und sofort einen jahrelangen Prozess, den es gab, wieder rückgängig machen. Und das geht einfach nicht. Und man muss die Leute dort auch einfach mitnehmen. Und es ist auch interessant, das hat auch erstmal gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt noch 10 barrierefreiere Sachen habe, sondern es geht erstmal darum, wie gehe ich auf die Menschen zu? Und das ist das Schwierige, im Kopf einfach diese Schranke umzulegen und einfach mich mit diesen Leuten zu unterhalten. Das kann manchmal ganz einsam sein. Ich fand das interessant, das hat damals jemand gesagt, in Skandinavien ist das ganz oft so, dass da gibt es die 100%ige Barrierefreiheit, aber die Leute vereinsamen. Sie könnten irgendwo hingehen, rein theoretisch. Die Gesellschaft hat ihnen das vorgegeben. Aber es gibt niemanden, der mit dir ins Kino geht oder da ist, ne? Und da müssen wir ansetzen. Da müssen wir sagen, und da geht es natürlich dann auch weiter gleich, das ist ältere Menschen und so in der Richtung. Deswegen diese Parallelität des Stückes, also irgendwo dazuzuhören zur Gesellschaft, aber plötzlich alt zu sein, krank zu sein oder woanders zu sein und dazugehören zu wollen, das ist ganz hochinteressant. Also gerade diese ganze Inklusionsthema fand ich auch, ich sage immer, wir machen nichts anderes, als wir es auch vor 8 Jahren gemacht haben. Bloß jetzt nennen sie es inklusiv und wir sind ganz toll und ganz innovativ und ganz vorne dabei. Wir haben nichts geändert.
Enrico, das Zauberwort, das es Geld gibt, mehr ist es nicht. Das ist nur ein Zauberwort fürs Geld.
Hast du das Gefühl, das ist nur quasi auch so eine Art Markt oder passiert da auch was Positives damit? Oder dadurch?
Das ist eine andere Geschichte. Ich kann es nur wiederholen. So Leute wie ihr oder die Tonne, die fackeln nicht lang. Haben wir das Geld, sollen wir nicht. Die machen einfach. Und das ist das Schöne dran. Du. Da stehe ich auf der Bühne, da ist ein Mikrofon, mach was draus.
Ja, und das, man muss es auch ganz klar sagen, also das ist schon ungewöhnlich, also und da muss man auch das Publikum, es sind Typen und das ist auch das Schöne in diesem Stück, dass wir sagen, es sind Typen von der Straße eigentlich, Leute, wie Fellini es gemacht hat, ne? Wie Fellini, seine berühmten Fellini-Faces, die es irgendwie dort gab. Also, und diese auf die Bühne zu bringen, das ist ja keine neue Erfindung als solches, aber das zu benutzen, und das ist mein Traum, und deswegen haben wir ja auch diese künstlerischen Arbeitsplätze, wo eben zweimal die Woche eben Unterricht ist, und leider sind wir die Einzigen noch in Deutschland, die sowas haben. Es ist auch ein Modell, was jetzt mal, muss man fairerweise sagen, nicht übertragbar ist, aber es ist eine Sache, wir merken das einfach daran. Letzten Herbst waren wir in den Münchner Kammerspielen, also dort sind da aufgetreten, und es war toll, weil die Techniker, die in der Frühschicht dort waren, die ganz normal ihre Arbeit dort machen, die sind abends ins Theater gegangen und haben dann gesagt, also wow, toll, können wir noch beim Abbauen helfen. Also es passierte etwas, und es ist auch ja, was anderes, wenn Bartin, also ein Kollege mit Down-Syndrom, einfach kommt, einen in den Arm nimmt und sagt, hey, ist das nicht toll, was ich gemacht habe? Und einen einfach sofort mitnimmt. Und das ist für mich so eine besondere Art von Theater, aber gehört auch ganz, ganz normal mit dazu. Also ich finde, wie ging es denn dir jetzt dabei, Chrissy, mit der Arbeit? Gibt es da irgendeinen Unterschied? Oder wo setzt das an bei dir?
Ich wollte ganz kurz noch auf einen anderen Punkt und dann... Gleich nochmal. Nochmal einmal kurz zum Stück oder ein Thema, was bei mir noch so aufgegangen ist, ist tatsächlich so ein Gefühl von ewigem Mangel. Und das finde ich auch unglaublich heutig. Und zwar auf materieller und auf emotionaler Ebene. Was dazu führt, dass ich einfach immer permanent das Gefühl habe, etwas in mir und an mir ist in Gefahr. Das heißt, jeder andere ist erstmal mein Feind. Und ich muss immer sehen, dass meine Schäfchen im Trockenen bleiben. So. Und Vertrauen und Lieben ist schon mal was, was dem total entgegenspricht. Also das ist einfach gefährlich in so einer Gesellschaft. Und das ist was, ja, was ich total, ja, also was mir sehr nahe gegangen ist, wie ich sagen muss, das kenne ich. Also.
Ist doch aber auch Alltag im Theater und im freien Radio. Man verwaltet doch immer einen Mangel. Ja. Naja, aber ohne die jetzt psychologischen, ja, verheerenden Auswirkungen.
Genau, und zu der Frage, was in der Arbeit jetzt für mich anders war, also es war natürlich auch für mich eine Premiere zu sehen, wie ihr mit Textarbeit umgeht. Und für mich ist es zum einen spannend, weil es immer ein bisschen unkalkulierbar ist. Also man muss immer irgendwie wacher sein und gucken, was passiert. Auf der anderen Seite gibt es Momente, das, was Enrico gerade angesprochen hat, die an sich so skurril sind und so absurd. Also ich mag unglaublich gerne die Szene mit Franzi. Da ist sie eben meine Chefin, die Miederwaren verkauft. Und ich eben von ihr zusammengefaltet werde, dass ich nicht genug verkauft habe. Und ich das Gefühl habe, mir sprüht so ein ungefilterter Hass entgegen, wo ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, was das ist, aber es wirkt nicht gelernt oder so. Also es ist in irgendeiner Form sehr direkt. Das ist das Schöne daran. Oder es gibt eine andere Szene, da kommt ein Oberpräparator mit einer blutigen Schürze und einem Messer aus einer Tür. Und auch das wirkt so skurril, wo ich gar nicht wüsste, welchen anderen Typ man da hinstellen sollte, damit es diese Wirkung hat. Also es wirkt, also es ist wirklich, man fühlt sich wie Alice im Wunderland ein bisschen. Man weiß, also es ist theoretisch alles möglich hier. Man kann wirklich, man weiß eigentlich gar nichts mehr ganz genau. So. Das ist wirklich eine ganz neue Erfahrung. Und man ist auf eine Weise nochmal wacher tatsächlich.
Ein kleiner Totentanz in 5 Bildern. Wofür steht der Untertitel? Totentanz, also geht's wirklich tot?
Spielt durchaus auch eine Rolle. Also da gibt es jetzt sogar eine extra Figur, die es bei Horvath in dem Falle so nicht gab. Aber der Michael Schneider ist daran schuld sozusagen, dass es die gibt. Also der ist als Musiker sowieso mit dabei. Und das ist auch sehr schön, dass er auch gleichzeitig die Rolle des Todes übernimmt. Und was ich sehr mag, es ist immer so ein kleiner Flirt mit, so er versucht immer Elisabeth zu kriegen, weil er ist sich sehr sicher, dass er sie kriegen wird, und ist dann immer wieder ganz frustriert, wenn dann doch wieder was Positives sich entwickelt und er und sie dann doch nochmal eine Chance sieht und ihre Hoffnung wieder steigt. Und genau, das ist so ein bisschen sein Spiel. Also er versucht eigentlich die Fäden zu ziehen, aber immer gelingt es ihm halt dann doch nicht. Und er macht gleichzeitig auch ganz viel, ganz tolle Musik, also mit der Geige. Das ist natürlich auch so ein Klassiker, der Tod mit der Geige. Spielen auch ein paar Orgeln noch eine Rolle, so Heimorgeln. Und der Totentanz ist natürlich so eine Form aus dem Mittelalter, und die entspricht natürlich dem Stück. Also da wird praktisch erzählt, dass ja jeder gleich ist vor dem Tod. Also damals waren es halt die ganzen Stände, also so um da den Ausgleich zu schaffen. Der Tod schafft dann sozusagen die Gerechtigkeit, indem er jedem begegnet und jeden abholt dann. Und deswegen ist das der Untertitel halt. Und genau in dieser Figur, finde ich, passt das auch nochmal ganz schön dann mit rein ins Bild auch.
Und die 5 Bilder, heißt das Szenen, fünf Akte.
Genau, Akte. Es sind so verschiedene Szenen, in denen es praktisch immer eine Stufe sozusagen weiter bergab geht für Elisabeth.
Glaube, Liebe, Hoffnung, was überwiegt für euch? Wie sind die, ja, diese ja schon starken Begriffe, auch fast schon religiös ist es ja natürlich, ne?
Also ich finde, für die Figur der Elisabeth überwiegt eigentlich die Hoffnung, weil es eher ein ganz typischer Satz für sie ist, aber ich werde den Kopf nicht hängen lassen. Also sie zieht sich ein ganzes Stück immer selber wieder weiter und sagt, nee, da muss man irgendwie weiter gucken und trotzdem aber so sein Gesicht wahren halt noch auf einer bestimmten Ebene, soweit es halt geht. Also da kämpft sie schon für, aber so diese Hoffnung, die zieht sich so ein ganzes langes Stück durch und mit der Liebe funktioniert ja dann also nicht so richtig gut für sie und ich glaube, Glaube ist für diese Figuren weit weg so. Also das als, weil Glaube ja eigentlich eher so als Hoffnungsträger fungieren sollte und der hat da nicht mehr viel mit zu tun und da ist, also es wird auch nicht weiter thematisiert, dass jetzt irgendwie der Glaube so den Halt geben würde dieser Gesellschaft noch. Der spielt eigentlich nicht mehr keine große Rolle mehr.
Außerdem ist ja tatsächlich durch den Untertitel Ein kleiner Totentanz der Titel schon ad absurdum geführt. Also genau darum geht es ja, dass der Tod unausweichlich ist und Glaube, Liebe, Hoffnung, wie Elisabeth sagt, nur Sprüche sind.
Und alle sind desillusioniert und es geht immer weiter abwärts.
Nee, ja, es sind ja nicht von vornherein alle desillusioniert. Also es gibt ja einiges zu verlieren. Es gibt eben viel an Glaube, Liebe, Hoffnung zu verlieren. Und gerade Elisabeth ist voll davon am Anfang. Also die hat es nicht leicht gehabt bis dahin im Leben, aber eben trotzdem ist sie voller Glaube, Liebe, Hoffnung. Und auch der Schupo, also der Mann, den sie kennenlernt, der hat sich das auf seine Fahne geschrieben, dass ohne Glaube, Liebe, Hoffnung eben gar nichts wäre.
Ja, und das ist letztendlich, glaube ich, auch der Optimismus, dieser Optimismus, den die Elisabeth hat, die eigentlich also wie so einen Strich gezogen hat und hat gesagt, so, jetzt will ich es wissen, jetzt gehe ich nochmal los. Also jemand, der den Kopf einfach nicht in den Sand steckt und sagt, also trotzdem, ich gebe nicht auf. Das ist einfach ihr Wahlspruch. Und das finde ich trotz aller misslichen Umstände. Und wir sehen eben den ganzen Weg von ihr. Wir sehen, wie sie diesen Archetypen letztendlich, also unserer Gesellschaft begegnet, wie drumherum sich alles dreht, wie sie die Maria trifft dort auf, finde ich auch eine ganz starke Figur. Und wie sie dann letztendlich auch, was ist Liebe, ne? Also das nochmal zu, also das fand ich sehr stark. Also gestern auch wie bei der Publikumsdiskussion so eine Frau, also da ging es einfach also darum, was ist Liebe heutzutage? Also wo endet sie und was hat meine Karriere? Also beim Schupo ist es letztendlich, dass er sich für die Karriere entscheidet und eben auch ganz klar sagt und das ist eben Eifelt als Oberinspekteurin, die also das ist ja ein Untergebener von ihr letztendlich und die ganz klar sagt, also entschuldigen Sie, junger Mann, aber wenn Sie sich mit dieser Dame abgeben, dann sehe ich für Ihre Karriere ganz schwarz. Und da heute, glaube ich, der Begriff Karriere in vielen Hinterköpfen einfach ganz wichtig ist und da ist der Spruch vom Schupo, der dann ihr gegenüber sagt, als erstes kommt die Karriere und dann kommt eine ganze Weile nichts. Ich glaube, das ist sowas, was sich unsere Gesellschaft also wirklich ganz, ganz oben an, ans Revier heften kann, ne? Und ich finde Glaube ist das eine, dieser kirchliche Teil, aber das andere ist auch, dass glaube ich, die Gesellschaft, die dort dargestellt wird, an sich selber glaubt. Daran glaubt, also wie sie in sich funktioniert und dass sie auch niemanden möchte, der dort nicht reinpasst. Aber das ist ja das Thema, was wir schon mal abgehandelt haben. Also, aber das ist für mich noch mal so ein. Aber Elisabeth als Hoffnungsträgerin, also wo man eigentlich in jeder Szene mitbangt und sagt, jetzt könnte es was werden, jetzt könnte es gut werden und man sich einfach auch freut für sie und dann sagt, oh, jetzt die Liebesbeziehung, das könnte es sein oder dort geht's und es geht schief und so. Und das ist aber auch das Schöne, finde ich, dass man nicht von vornherein irgendwie das Gefühl hat, sie hat überhaupt keine Chance. Sie hat eine Chance. Und jeder hat eine Chance, glaube ich.
Aus welcher Zeit ist es? Das ist, wie sah es da aus? Wie ist der zeitliche Kontext?
Naja, das ist von 1932 und es gab halt auch sehr viele Arbeitslose. Den Leuten ging es schlecht. Und ich meine, wir wissen heute so im Nachhinein, was sich daraus dann entwickelt hat und dass die Leute halt wirklich offen waren für so ein Programm, das ihnen da jemand eingeredet hat als bessere Welt. Und wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Und deswegen finde ich, ist dieses Stück auch so wichtig, weil es genau so ein ganz sensible, eigentlich so am Puls seiner Zeit geschrieben ist, aber trotzdem eben auch so eine Gefahr zeigt, die sich aus so einer Misere eigentlich ergeben kann und die sich daraus auch ergeben kann, wenn praktisch so die normalen menschlichen Aspekte überhaupt nicht mehr beachtet werden und man wirklich nur noch so in bestimmten Kategorien denkt und eigentlich sowas wie Moral und alles völlig, völlig hinten runterfällt. So. Und deswegen, also das find ich sehr, sehr wichtig an dem Stück halt.
Wie viel von damals ist noch drin? Ihr habt gesagt, an Text habt ihr nicht viel geändert.
Nö, das ist schon ziemlich, also ich finde da, also was ich an der Inszenierung gut finde, ist, dass man sozusagen diese aktuellen Bezüge, dass man die eigentlich selber herstellen kann und die stellt man automatisch her, irgendwie, weil man natürlich aus seiner Perspektive und aus seiner Zeit das Stück anguckt und es ist nicht so reingedrückt. Also wie gesagt, es gibt da jetzt keine Griechenland-Fahnen oder irgendwie solche direkten Anspielungen, aber wir wissen ja alle, was so heute um uns rum passiert und dadurch, finde ich, liegt es sehr nahe da, dass jeder seine Bezüge einfach herstellt, so oder so, genau.
Ich finde auch, also weil wir das vorhin nochmal angesprochen haben, was der Michael Schneider da für ein musikalisches Konzept gemacht hat, eben diese Heimorgel. Ne? Wir haben wirklich einen Aufruf gemacht in der Zeitung und also gesagt, wer hat noch so eine Heimorgel auf dem Dachboden und dachte, naja, hoffentlich meldet sich da jemand und so. Und es haben sich echt viele gemeldet und die sagen, ah, da ist es gut, da kann die mal weg. Die steht da schon seit Jahren auf dem Dachboden und erstaunlich, was aus den Dingern rauskommt. Und also es ist auch, es gibt eine ganz eigene Atmosphäre. Also es ist ja keine richtige Orgel, sondern es ist ja so, wo das erste Mal diese Beat-Rhythmen irgendwie, die man dort eingeben kann. Die Dinger sind riesengroß. Man hat das Gefühl, also Klaviere durch die Gegend zu tun und trotzdem tun sie was ganz Eigenes und was ganz Besonderes. Und ihr macht da ja auch Musik mit, ne, Franzi? Mhm. Ja, also so. Und der Michael hat eben Sachen komponiert, also für die, wo er teilweise also auch mit der Geige unterwegs ist und so. Und ich finde, dass diese ganze Gesellschaft durch diese Orgeln, die dort auf der Bühne stehen, jeder kann irgendwas damit anfangen. Und früher war es, glaube ich, mal das Objekt der Begehrlichkeit, wahrscheinlich wie heute irgendwas Hightech-mäßiges, was man unbedingt haben muss. So und aber wie sich's überdauert hat und wie witzig das ist, die Leute das Ding dann auch loswerden wollen, ne? Weil das hat nichts mehr mit ihnen zu tun, aber es war mal ein Statussymbol. Und das ist eigentlich so schön, weil es auch diese Gesellschaft, wie wir sie dort sehen, karikieren. Und mit solchen Kleinigkeiten, also arbeitet die Karin dort und man hat sofort einen Bezug. Also ohne... Was ich auch schön finde, also die haben alle ein Tier auf dem T-Shirt, ne? Also dort jeder identifiziert sich oder hat letztendlich also dieses Tier, weil es geht ja um diese Präparatoren und solche Geschichten alles. Also es ist so eine Mischung, es ist irgendwie eine wilde, skurrile Mischung und ich finde auch die Bühne sehr schön. Hinten wirklich wie so ein Schuppen, der da ist, mit Schiebetüren, ich glaube 8 oder 6 Schiebetüren, die sich dort bewegen und ganz oben eben diese übergroßen Symbole von Glaube, Liebe und Hoffnung dort drauf und so. Und eine große Bühne natürlich, die wir brauchten, ne, damit ihr mit euren Rollstühlen auch ordentlich durch die Gegend gurken könnt. Aber ich finde, das ist sehr schön eingebunden dort und da ist so ein Hauch von dieser Zeit, ohne dass es jetzt wahnsinnig modernisiert ist.
Was gibt es sonst noch für Accessoires, Bühnenbild, Kostüme?
Also bezeichnet es vielleicht auch, dass nur der Schupo und die Elisabeth im Grunde alte Kostüme anhaben. Also der Schupo hat natürlich eine Uniform an und ich habe so ein bisschen altmodisches Kleid und so ein Hütchen und so eine Handtasche. Also ich komme tatsächlich aus der Zeit, sehe aber natürlich vor dem Hintergrund dieser anderen Menschen wirklich altmodisch aus und habe keine Schuhe. Genau, während die anderen eben alle Tieraccessoires haben. Also es gibt jemanden mit so einem Muff, was so ein kleiner Hase ist. Also das ist nicht so ein Hasen dabei. Also jeder hat so ein animalisches Etwas an sich, wo auch immer. Oder jemand mit einer Fuchsstola. Also es gibt bei jedem so eine Anspielung an was Tierisches. Genau, und das ist eigentlich die Welt, in der wir uns bewegen.
Gibt es eine Lieblingsszene, Franzi?
Von dir? Das ganze Stück ist so, wie es ist, okay. Das gehört so zusammen. Wenn es so nicht wäre, dann wäre es nicht unseres. Das muss so sein.
Kann man nichts herausheben.
Nee, einfach das Publikum einladen, angucken. Komm, schönen Abend habe.
Glaube, liebe Hoffnung, Alfred, gibt es bei dir noch irgendwas, ein Special, jetzt von der Vorstellung, von der Szene im Stück?
Also ich finde es ja spannend und schön, wobei das auch, glaube ich, was ganz Persönliches ist von mir. Ich bin so ein harmonieliebender Mensch und es gibt vier Engel, die auf die Bühne kommen und Orgel spielen und in der Szene, wo der Schupo und die Elisabeth total ineinander verliebt sind. Und es ist irgendwie ja so ein bisschen heile Welt oder soll es ja auch sein, die es dann nachher oder letztendlich nicht ist, aber so ja diese Illusion von ein bisschen heiler Welt. Da denke ich mal, die tut doch gut. Oder die hat was Schönes.
Wenigstens für kurze Zeit mal, ja.
Ja, genau.
Kann man da sich glücklich schätzen. Ja, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Wollt ihr noch irgendwas, finale Weisheiten hinzufügen? Nochmal auffordern zu kommen? Glaube, liebe Hoffnung, Sommertheater im Spitalhof, das Open Air vom Theater Die Tonne von Ödin von Horvath, Mittwoch bis Sonntag läuft es immer im Spitalhof in Reutlingen und
ja, es gibt auch eine Regenvariante, also da kann man vorher, muss ich jetzt ganz praktisch einmal sagen, wir haben das Bühnenbild zweimal gebaut, das heißt also, wenn es regnet, also wenn schlecht Wetter ist, was es hoffentlich nicht wird, das hatten wir auch noch gar nicht, das wäre jetzt wie viel Vorstellung, weiß ich gar nicht, die Hälfte, neun Vorstellungen, dass bis jetzt alle draußen haben stattfinden können, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, weil es eben schon sehr verregnete Sonne gab, dass man eben dann in die Planie 22 geht und da kann man dann ab 18 Uhr ist dort ein Anrufbeantworter und dann kann man, dann weiß man also, wo man hingehen muss.
Dann ist entschieden.
Ja. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Also ihr habt ja bis jetzt nur einen Durchlauf gehabt drin. Ist das ein Unterschied? Draußen, Freiluft ist ja auch eure erste Erfahrung. Alvid?
Ja, also schon ein Unterschied, vor allen Dingen beim Sprechen, glaube ich, das ist einfach anders, auch mit Mikroport.
Aber ihr werdet ja drin auch Mikroport haben. Ja, aber klar, Mikroport sprechen ist ein Unterschied.
Ja, oder also ich denke immer, so draußen, da trägt die Stimme irgendwie also viel mehr weg wie drinnen. Ich kann das nicht erklären.
Und nicht nur die Stimme, glaube ich, auch die Energie tatsächlich. Also, dass intime Szenen einfach schwieriger sind, draußen zu spielen. Das ist einfach so.
Deswegen, das lohnt sich dann auch, wer es jetzt schon mal draußen gesehen hat, wenn es dann doch mal drin sein sollte, dann lohnt es sich dann auch nochmal für drinnen zu kommen.
Das war jetzt dein Werbeblock.
Nochmal.
Karin, es ist eine gute Idee, aber ich würde behaupten, so ein besonderes Ensemble, wenn wir sind, so ein besonderes ist aus Wetter und wir spielen alle 19 Vorführungen draußen.
Ah, gut, das machen wir so.
Und dann habt ihr Urlaub und geht schon wieder in die kurze Vorbereitung der nächsten Spielzeit. Was könnt ihr dazu schon sagen?
Oh,
irgendwas verraten?
Einiges, also sag ich mal, es wird ein Wiedersehen geben, zum Beispiel, also Woody Allen wird kommen, die mit Sommernacht-Sex-Komödie, freue ich mich schon sehr drauf. Dann, wie gesagt, wir haben so ein paar Sachen aus der letzten Spielzeit, die wir rüber retten wollen, weil die Leute gesagt haben, komm, bringt das bitte nochmal. Also das ist der Charlie und das ist Unerhört, also diese Oper über die Kastraten, also diese Barockoper, die wir dort gemacht haben. Ja, und dann wird's, also was ich persönlich, der Michael Schneider und die Yvonne Lachmann, die in der letzten Spielzeit mit Weiterleben, ein Projekt, wo es um Menschen, die mit dem Hospiz in Verbindung gebracht werden, also letztendlich um das Thema Tod ging, die nähern sich jetzt einem Thema, das nennt sich Heimat und da geht es eben jetzt nicht nur vorrangig um Flüchtlinge, das wird natürlich auch ein Thema sein, aber die gehen auf die Straße, die reden mit den Leuten, die unterhalten sich mit denen, die haben ihre Videokamera mit dabei und machen dann daraus ein Stück und es war also für mich eine der großen Erfahrungen in der letzten Spielzeit, wo viele geglaubt haben über das Thema Tod und dann noch in der Fußgängerzone, da wird kein Mensch mit einem reden und das ganze Gegenteil, die Leute haben sich urplötzlich Zeit genommen, es war diese Geschichte, man musste Zeit mitbringen, wo man dann sagt, ach lassen Sie uns doch in einen Café setzen und kurz darüber reden und jeder hatte darüber was zu sagen und in Reutlingen ist halt so, dass wir viele Leute kennen, die früher mal nach Deutschland gekommen sind und sich dann dort irgendwo festgesetzt haben, die aber immer wieder davon träumen, einfach wie das in ihrer Heimat war, wie das ist von früher. Allein diese Geschichten, in welcher Sprache träume ich nachts und wie zähle ich in welcher Sprache. Also es sind immer so diese Sachen. Aber diese Heimatgeschichten, wo immer noch die Sehnsucht bis zum Schluss da ist, so eine alte italienische Familie, die irgendwann sagen, ja, irgendwann gehen wir zurück. Irgendwann gehen wir zurück und dann wollen wir dort sein. Und diese Geschichten drumherum, um diese Leute, um diese Griechen, um diese Italiener, um die türkischen Kollegen oder so, die einfach dieses mit sich rumtragen. Und das finde ich einfach einen ganz wichtigen Aspekt, um vielleicht auch nicht nur diese Flüchtlingswelle, die jetzt kommt, besser zu verstehen, sondern einfach zu gucken, was bedeutet das, verpflanzt zu sein, ob ich das wollte oder nicht wollte oder ob ich als Kind herkam und sagen, was ist denn jetzt eigentlich noch von mir griechisch, ich gucke jetzt Chrissy an, oder was ist jetzt von mir noch so da aus dieser Zeit. Und das sind so verschiedene Sachen, es gibt jede Menge mehr, womit wir uns beschäftigen werden in der nächsten Spielzeit. Es wird auch wieder Stückentwicklungen geben, es wird ein Wiedersehen mit Marc von Henning geben, also wo wir in Recklinghausen waren, letztendlich mit einem Stück, der sich auch wieder was Besonderes ausgedacht hat und so weiter und so fort.
Ich würde mich freuen, euch in der nächsten Spielzeit auch nochmal hier zu diversen ausführlichen Interviews begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr da wart, das Team von Theater Die Tonne, von der Produktion Glaube, Liebe, Hoffnung. Danke.
Danke euch, wir kommen gern wieder.
Tschüss. Ja.